In einer Gemeinde kommen ja ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Auch heute Morgen. Ihr hattet mir gesagt, sonst seid ihr etwas mehr, jetzt seid ihr weniger. Und trotzdem unterscheiden wir uns alle. Da gibt's Leute, die kommen nicht regelmäßig in den Gottesdienst. Vielleicht spüren wir das heute, ist gerade so eine Taktung. Sie kommen nur so alle 2-3 Wochen. Sie überlegen jeden Sonntagmorgen neu, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Für andere gehört der sonntägliche Gottesdienstbesuch genauso selbstverständlich zum Leben dazu wie der Hauskreis, die Losungen oder der jährliche Kontrollbesuch beim Zahnarzt. Also wir unterscheiden uns in der Häufigkeit, wie wir gemeindliche Veranstaltungen wahrnehmen. Und wir kommen auch aus sehr unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel hier heute früh in den Gottesdienst. Das sieht jetzt alles so einheitlich aus, so ihr sitzt da alle sehr geordnet und trotzdem kommt jeder aus einem ganz anderen Grund daher. Manchen ist es vor allem wichtig, sich in dem persönlichen Glauben stärken zu lassen. Und Beziehungen zu anderen spielen dabei vielleicht nicht so eine starke Rolle. Manche suchen einfach Halt in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Oder im Moment sind keine Kinder hier, aber ich denke, ihr habt auch Kinder, ihr habt einen Kindergottesdienst. Manchmal hat man sich auch, dass man das Gefühl hat, also wenn es meinen Kindern gut geht, dann geht es mir auch gut. Also wenn die sich hier wohlfühlen, dann bin ich auch hier, ganz klar. Und manchmal ist es ja auch ganz vorteilhaft, weg zu sein von daheim. Also die Gründe, warum wir sonntags hier so sitzen, sind sehr unterschiedlich. Und die Motivation, warum ich zum Beispiel in den Gottesdienst komme, verändert sich auch im Laufe eines Lebens. Überlegt mal bei euch selber, je nach Lebensphase gibt es auch immer mal unterschiedliche Schwerpunkte. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich versuche das nur mal so zu beschreiben. Also Gemeinde ist eine ganz bunte Truppe, egal wie klein, wie groß. Eine Gemeinde ist eine bunte Truppe in einer ganz, ganz großen Vielfalt. Sehr unterschiedliche Einstellungen, sehr unterschiedliche Prägungen und Lebensentwürfe. Das finde ich persönlich super spannend, doch selten ist das konfliktfrei. Unterschiedliche Meinungen machen es spannend, können aber auch gleichzeitig zu Spannungen führen. Vieles ist wahrscheinlich gut gemeint, doch leider schlecht gemacht. Unterschiedliche Auffassungen und Prägungen stoßen aufeinander in einer Gemeinde. Und es stellt sich immer mal die Frage, wie ist eigentlich die geistliche Ausrichtung unserer Gemeinde? Oder zum Thema Leitungsstruktur. Wer sagt eigentlich, wo es lang geht? Ich weiß überhaupt nicht, an welchen Fragen ihr im Moment dran seid. Das wäre spannend, dass mal, wir sind eigentlich heute nicht so ein großer Kreis, eigentlich hätten wir uns fast in einen Kreis setzen können, aber ich wollte das jetzt hier auch nicht alles so sprengen. Also sehr unterschiedliche Fragen. Ich weiß nicht, wo ihr gerade dran seid. Aber für mich ist die Frage, wie geht man dann mit solchen Fragen, mit solchen Themen um? Denn es gibt immer unterschiedliche Ansichten zu irgendeiner Sache. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist so. Ein kleiner Trost, wir befinden uns damit in guter Gesellschaft. Also diese spannungsvolle Vielfalt ist ja nicht neu. Sie hat christliche Gemeinden seit Bestehen der Gemeinden geprägt. So ist das immer schon gewesen. Zum Beispiel die Gemeinde in Rom, eine der ältesten Gemeinden, an die Paulus seinen Römerbrief schreibt. Da war eine kleine christliche Schar inmitten einer heidnischen Weltstadt, also so wie Puchheim. Und sie waren bemüht, so einen christlichen Lebensstil zu pflegen und zu bewahren und das auch durchzuhalten. Doch die römischen Christen und Christinnen waren sich nicht einig, wie man das am besten macht. Die einen, die haben sich weitgehend an den heidnischen Lebensstil angepasst. Sie hatten gar nicht so das Bedürfnis, durch ihren Glauben irgendwie aufzufallen. Sie wollten nicht aus der Reihe tanzen, sie wollten sich nicht unterscheiden. Und dabei beriefen sie sich auf ihre innere Freiheit. Mein Glaube ist meine Privatsache. Und dann gab es in der Gemeinde andere, die wollten bewusst ihr Christsein leben. Und sie wollten sich unterscheiden. Sie wollten sowas wie eine Kontrastgemeinschaft bilden. Und ihr Lebensstil unterschied sich ganz stark von dem der Nichtchristen. Sie verzichteten konsequent auf Alkohol. Sie aßen kein Fleisch, achteten auf die jüdischen Reinheitsvorschriften und hielten heilige Tage ein. Das alles in einer Gemeinde. Diese beiden großen Gruppierungen in einer Gemeinde. So ist Gemeinde. Und in den Augen der einen waren die einen engstirnig, vielleicht auch gesetzlich, und warfen den anderen vor, die anderen, ihr seid angepasst, ihr schwimmt in der Menge, ihr seid Christen ohne Ernst, nicht zur wirklichen Nachfolge bereit. Also da hat sich was gerieben, ein Pulverfass. Und deshalb gab Paulus den Geschwistern in Rom Ratschläge, wie sie mit so einer Situation umgehen können. Er wollte ihnen helfen, diese Vielfalt in der Gemeinde auszuhalten und zu leben und positiv zu gestalten. Das ist ja auch ein enormes Potenzial. Eine Vielfalt, die ohne gegenseitige Anschuldigungen auskommt. Jetzt möchte ich das mal vorlesen. Ihr findet das auch auf eurem Wochenzettel, was Paulus der Gemeinde in Rom, die so ganz unterschiedlich ist, schreibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere auch bei euch so passen könnte oder für euch hilfreich sein könnte. Römer 14 in Auszügen. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Gott allein beurteilt uns. Er beurteilt unser Leben. Uns steht es nicht zu, auf andere herabzusehen, uns ein Urteil über ihr Leben oder ihre Meinungen anzumaßen. Überheblichkeit war gestern. Und das schärft Paulus den Christen in Rom und in Deutschland und in Ingolstadt und in Puchheim ein. Paulus selber war theologisch eigentlich eher offen und weit. Er gehörte zu denen, die immer ganz stark gefragt haben, was dem Evangelium gemäß ist. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und Paulus hielt sich nicht an traditionelle Vorschriften. Es machte ihm nichts aus, Götzenopferfleisch zu essen, Alkohol zu trinken. Aber er wusste, dass andere Christen feste Regeln für ihren Glauben brauchen. Und um diese schwächeren Leute in der Gemeinde zu schützen, wendet sich Paulus an die, die ähnlich dachten und lebten wie er. Und er sagt, hütet euch davor, auf die anderen verächtlich herabzusehen. Das Urteil, sie seien kleinkariert, gesetzlich, konservativ, das steht euch nicht zu. Ihr habt ihr Christsein nicht zu bewerten, im Gegenteil. Achtet darauf, dass sie an euch keinen Anstoß nehmen müssen. Geht rücksichtsvoll miteinander um. So appelliert er an die Starken in der Gemeinde. Wer sind denn eigentlich die Starken und die Schwachen in der Gemeinde? Wenn ich jetzt fragen würde, wer fühlt sich stark, Hand hoch, oder wer fühlt sich schwach, Hand hoch? Ich vermute mal, dass die meisten eher bei der Fraktion der Schwachen sich ansiedeln würden. Klar, das ist ja auch unheimlich schön, wenn den anderen gesagt wird, dass sie auf mich Rücksicht nehmen sollen. Da gehöre ich doch gerne zu den Schwachen. Das war jetzt eine kleine ironische Einlage. Aber wir sind ja nicht dumm. Wer sitzt in der Gemeinde am längeren und wer am kürzeren Hebel? Oder darf das gar nicht gefragt werden, weil der Herr sowieso alles in seiner Hand hat? Wie kommen in der Gemeinde Entscheidungen zustande? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, auf der einen Seite reflektiert und selbstkritisch zu sein und gleichzeitig ein offenes Herz für den Heiligen Geist zu haben. Das bleibt immer eine Gratwanderung. Ist es heute noch so wie damals, dass die Starken gleichzeitig die Aufgeklärten, die Weltoffenen, die Liberalen sind und die Schwachen diejenigen, die einen sichtbar christlichen Lebensstil pflegen und in manchem streng konservativ sind? Mir scheint, dass die Situation der Gemeinde damals in Rom nicht eins zu eins auf uns heute zu übertragen ist. Ich habe nicht immer den Eindruck, dass die Konservativen in unseren Gemeinden die Schwächeren sind. Ich will das jetzt gar nicht werten. Ich versuche das mal zu beschreiben, was ich beobachte. Wer vertritt bei uns energisch und wortgewandt seine Überzeugungen? Es gibt eine Diktatur der vermeintlich Schwachen. Wahrscheinlich ist das bei euch nicht so, aber ich habe schon erlebt, dass ein paar notorische Nörgler in der letzten Reihe eine Gemeindeentwicklung völlig blockieren können. Die Frage, wie viel Demokratie verträgt eine Gemeinde? Wer bestimmt eigentlich die Ausrichtung einer Gemeinde? Für mich ist die Frage nach den Starken und Schwachen in der Gemeinde keine Frage des Alters oder der Generationen. Ich halte noch mal fest, es gibt Starke und Schwache in der Gemeinde. Die Starken, die sollen Rücksicht nehmen auf die Schwachen, nicht verurteilen, keinen Anstoß erregen. Und das Dritte, die Schwachen sind manchmal gar nicht so schwach. Was bedeutet das nun? Eins steht fest, Paulus möchte bestimmt nicht sagen, dass es völlig egal sei, wie wir unser Christsein leben. Welche Meinung wir vertreten, welche Partei wir wählen. Jeder soll auf seine Weise glücklich werden. Ist doch schön, dass wir so verschieden sind. Alles hat seine Berechtigung. Jeder soll sich das heraussuchen, was ihm in den Kram passt. Das war es bestimmt nicht, was Paulus meinte. Das ist zwar weit verbreitet, aber nicht das, was Paulus vor Augen hatte. Ich denke, das wäre eine Toleranz, die im Grunde ja Gleichgültigkeit ist. Beliebigkeit, vielleicht sogar auch Resignation. In unserem Predigttext heißt es, dass jeder und jede einmal vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Also die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen muss. Für sich selbst, nicht für andere. Und Gott sitzt auf dem Richterstuhl, nicht ich. Ich denke, gerade das Leben des Paulus ist ein lebendiges Beispiel dafür, was es bedeutet, um Wahrheit zu ringen. Bei Paulus ist von Gleichgültigkeit und Resignation überhaupt keine Spur. Das spürt man bei ihm nicht. Er ist ein Überzeugungstäter durch und durch. Und Paulus, der hat sich nie davor gescheut, in die Konfrontation zu gehen, sich mit Christen verschiedener Prägungen zu streiten, um gemeinsam einen Weg zu finden. Einen Weg zu finden, den Gott erwartet und der der Welt zugutekommt. Ich denke, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Ich habe mich gefreut, dass es hier einen diakonischen Arbeitskreis gibt, der jetzt zum Beispiel, weil es mich gerade auch irgendwie angeht, der mit geflüchteten Menschen arbeiten möchte und ihnen Hilfestellung geben möchte. Das ist letztlich das Ziel des Ganzen, dass wir uns öffnen, dass wir unsere Sendung in die Welt wahrnehmen können und uns nicht gegenseitig zerfleischen. Und ich denke, dass wir herausgefordert sind, miteinander zu ringen, miteinander zu suchen, wie wir heutzutage am besten Zeugnis geben können von dem Gott, dem wir uns verdanken und vor dem wir unser Leben zu verantworten haben. Also keine gleichgültige Toleranz. Aber was heißt es dann, den anderen nicht verachten, dem anderen oder der anderen kein Anstoß zu sein, kein Ärgernis zu erregen? Es heißt zunächst einmal, dass wir versuchen, unsere Mitchristen zu verstehen. Das ist eine Binsenweisheit. Aber diese Binsenweisheiten haben es an sich, dass sie eigentlich die schwierigsten Übungen sind. Einmal zu versuchen, die Schwester, den Bruder zu verstehen in ihrer oder seiner Andersartigkeit. Und dazu gehört auch, dass ich mich selber mal frage, warum ich mein Christsein so lebe, wie ich es lebe. Warum ich es nicht anders lebe. Was hat eigentlich meinen Glauben geprägt? Welche Personen haben meinen Glauben geprägt? Welche Lieder? Welche Literatur ist für mich wichtig geworden? Was hat mich geprägt? Und was hat den anderen geprägt? Glaube fällt nicht einfach vom Himmel. Glaube wird geschenkt, aber Glaube macht immer Platz in einer Persönlichkeit, in einem Charakter. Und da mal genau hinzuschauen, das kann nie absolut sein, was ich selber erlebe. Ich weiß nicht, ob ihr Hauskreise habt, aber das wäre vielleicht in einer Kleingruppe mal spannend, mal miteinander auszutauschen. Was hat mich eigentlich geprägt? Wo komme ich eigentlich her? Warum denke ich jetzt so? Oder warum macht mir eine bestimmte Sache so Angst? Oder warum macht mir eine bestimmte Sache so eine Freude, wo ich denke, da müssen jetzt alle mitziehen. Woher kommt das? Das wäre spannend, das mal auszutauschen, um das auch beim anderen vielleicht besser verstehen zu können, warum der oder die andere so anders tickt als ich. Eine Erfahrung oder Beobachtung. Ich denke, wenn wir ehrlich und reflektiert sind, dann werden wir merken, dass viele Fragen, die uns in der Gemeinde bewegen, keine theologischen Wahrheits- oder Erkenntnisfragen sind, sondern, ich breche es mal richtig runter, sondern meistens Geschmacksfragen oder auch Fragen von dem, was mir so vertraut ist. Ich weiß nicht, an welchen Fragen ihr gerade dran seid, aber sind das wirklich theologische Fragen? Steht da der Kern des Evangeliums auf dem Spiel? Oder geht es mehr um das, was mir so wichtig und was mir so vertraut ist? Ich möchte das nicht abwerten, das ist wichtig, das bringen wir ja mit. Aber manchmal wundern wir uns, warum es so knirscht zwischen uns. Ich weiß nicht, vielleicht ist es hier anders, aber das ist so meine Erfahrung. Da mal drauf zu achten, woher komme ich, woher kommt der andere? Was macht mir Angst, dass mich das so umtreibt? Sich selbst erforschen nach der eigenen religiösen Prägung. Und gleichzeitig die Bereitschaft, den anderen oder die andere in ihrem oder seinem Weg auch zu verstehen. Und das ist es, was wir von Paulus lernen können. Denn wenn wir einander wirklich respektieren als Menschen, als Christen, die eine andere Art zu denken haben, wenn das die Basis ist, dann können wir auch ordentlich miteinander streiten. Also wenn die Basis stimmt, dann können wir an anderen Stellen auch wirklich uns auseinandersetzen. Auch streiten im positiven Sinne. Wenn wir einander gewiss sind, wenn die Beziehung stimmt, dann können wir in der Sachfrage, ja, dann können wir da auch mal das rauslassen, was uns bewegt. Wenn ich aber von vornherein schon denke, oh weia, wer so denkt, lebt, handelt, kann ich eigentlich so ganz schwer ernst nehmen. Wenn ich vielleicht dem anderen den Glauben, ich sag's mal, abdenke, aussprechen tun wir das ja oft nicht, aber wenn ich dem anderen den Glauben, ja, wenn ich denke, da stimmt sowieso irgendwas nicht, das sind denkbar ungünstige Voraussetzungen für einen gemeinsamen Weg. Und dann wird die Diskussion an Niveau verlieren und letztlich in einer verletzenden Schlammschlacht enden. Wenn ich bereit bin, mich durch den anderen in Frage stellen zu lassen, dann entsteht ein gleichberechtigtes Miteinander. Und dann können wir in gegenseitiger Achtung uns darüber auseinandersetzen, was Nachfolge bedeutet. Was ist der Auftrag dieser Gemeinde hier in Puchheim? Wir sind gemeinsam auf dem Weg, immer hinter Jesus her. Wir sind eine Weggemeinschaft. Und das wird uns stark machen. Und das wird immer auch für andere einladend sein. Amen.